Liebe Zeitzeugen, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde und natürlich liebe Genossinnen und Genossen. Die mich nicht kennen, mein Name ist Matthias W. Wirbel, ich bin Kölner Bundestagsabgeordneter der Linken und auch parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Deutschen Bundestag und ich begrüße Sie und euch sehr herzlich zu unserer Veranstaltung Antikommunismus und Recht, das KPD-Verbot und die Folgen. Ja, und so mancher von Ihnen und euch mag sich bei der Einladung vielleicht gefragt haben, warum unsere Fraktion, das ist ja heute eine Fraktionsveranstaltung der Bundestagsfraktion Die Linke, heute Abend zu einem so historischen Thema einlädt und ob es nicht viel saalfüllender gewesen wäre, wenn wir über Klimaschutz, über Grundrente oder über den türkischen Einmarsch in Nordsyrien heute gesprochen hätten. Doch schon ein kurzer Blick auf die Abgrenzungsrituale von CDU und FDP nach dem Wahlerfolg der Linken und unseres Ministerpräsidenten Bodo Ramelow in Thüringen, ich freue mich immer noch, reicht leider, um eindeutig festzustellen, Antikommunismus und darauf begründete Versuche, die gesellschaftliche Linke und die politische Linke aus dem Verfassungsbogen auszuschließen, sind leider alles andere als Schnee von gestern und heute noch hochaktuell. Und daran konnten wir zwar noch nicht denken, als wir diese Veranstaltung geplant haben, aber wir haben auch daran gedacht, dass in diesem Jahr der 70. Jahrestag unseres Grundgesetzes gefeiert wird. Auf der einen Seite ist das ein guter Grund zum Feiern und zur Freude, denn eine demokratische Verfassung war nach der faschistischen Diktatur der Nazis alles andere als selbstverständlich, aber sie war dringend nötig. Und heute sind wir gefragt, diese demokratische Verfassung gemeinsam gegen die derzeit immer größer werdende Gefahr von rechts zu verteidigen. Aber auch mit diesem Grundgesetz war ein Eingriff in demokratische Rechte möglich, den es sonst in Europa nur in den faschistischen Diktaturen von Franco in Spanien, Salazar in Portugal und in Griechenland gegeben hat. Das vom Bundesverfassungsgericht am 1. August 1956 ausgesprochene Verbot der KPD, was dann am 17. August wirksam wurde. In den Kämpfen um Wiederbewaffnung und NATO-Beitritt gab es eine massive Welle von Polizeigewalt und zwischen 1951 und 1958 wurden insgesamt 80 Organisationen verboten, die der Nähe der KPD verdächtig waren. Also das reichte schon. Und Hunderttausende von Verfahren wurden gegen Kommunisten oder des Kommunismus verdächtige Personen geführt. Die Zahl der gegen Kommunistinnen und Kommunisten gefällten 6.688 Urteile war im Zeitraum von 1951 bis 1968 fast siebenmal so hoch wie die 999 Urteile gegen NS-Täter, die immerhin einem Mordregime mit 60 Millionen Opfern angehörten. Justiz und Polizei waren damals überwiegend mit Juristen besetzt, die schon in der Nazizeit tätig oder ausgebildet worden waren. Und dazu sagt Die Linke, mehr als 60 Jahre nach dem KPD-Verbot ist es Zeit, dass die Bundesregierung und der Deutsche Bundestag endlich anerkennen, was es an Unrecht gegeben hat und bei den Justizopfern des Kalten Krieges um Entschuldigung zu bitten. Heute wollen wir mit Ihnen und euch darüber reden, wie wir bei der Aufklärung und der Anerkennung dieses Unrechts weiterkommen können. Und nicht zuletzt wollen wir heute als Ausdruck unserer Achtung heute auch Opfer und Zeitzeugen selbst zu Wort kommen lassen. Und dazu werde ich gleich das Wort an unsere Moderatorin Ulrike Detjen, die ich jetzt schon herzlich dafür danke, dass sie diesen Job übernommen hat, übergeben. Einige von Ihnen und euch werden Ulrike persönlich bereits seit längerer, sehr viel längerer oder schon ganz langer Zeit kennen. Aus der Bündnisarbeit gegen Neofaschismus zum Beispiel, aus dem Bündnis gegen rechte Hetze. Und Ulrike ist heute Vorsitzende der Fraktion Die Linke in der Landschaftsversammlung Rheinland. Sie gehört dem Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung an und sie ist als Sprecherin aktiv im Ortsverband Ehrenfeld der Kölner Linken. Also hoffe ich jetzt und wünsche uns allen eine gelungene Veranstaltung zu einem ernsten und wichtigen Thema und bin besonders froh, dass wir die beiden Zeitzeugen heute hier für diese Veranstaltung gewinnen konnten. Wir werden sehr aufmerksam zuhören. Ich bitte auch das Publikum vorab um entsprechende Disziplin. Ich habe mir eben sagen lassen, dass Christines Redebeitrag 22 Minuten dauern wird. Wer mich kennt, weiß, dass das eine gute Zahl aus meiner Sicht ist, 2x11. Und ich sage, es ist nicht abgestimmt gewesen. Also, ich wünsche uns allen einen interessanten und bildenden Abend. Danke für euer Kommen. Danke für die Bereitschaft, auf dem Podium zu diskutieren. Und danke besonders meinem Kollegen Friedrich Schrädmanns, von dem die Initiative zu dieser Veranstaltung ausgegangen ist und der den weiten Weg von Bielefeld zu uns hierher gefunden hat, was allerdings dann auch bedeutet, dass wir nachher relativ pünktlich Schluss machen müssen, damit er den weiten Weg nach Bielefeld auch noch zu einer einigermaßen vernünftigen Zeit.
Das hört sich an, als ob du zu Fuß gehst.
Herzlichen Dank und übergebe das Wort an Ulrike Dietchen. Danke.
Ist schon an.
Liebe Gäste, auch von mir ein herzliches Willkommen zu diesem Abend. Wir werden heute Abend drei Vorträge hören. Und da wir auch pünktlich auf jeden Fall den Friedrich entlassen müssen, damit er seinen Zug nach Bielefeld kriegt, werden wir diese drei Vorträge hintereinander weg hören. Es ist, glaube ich, einfacher, als wenn wir dazwischen noch eine Pause machen. Sonst ist das schwierig mit dem Zug. Wir haben zwei Augenzeuginnen und Betroffene hier. Das eine ist Christine Christowski, die ich ganz herzlich begrüße, und Erasmus Schöfer. Ich bedanke mich dabei. Ich bedanke mich bei beiden, dass sie die Kraft gefunden haben, heute Abend zu uns zu sprechen. Im dritten Vortrag wird der linke Bundestagsabgeordnete Friedrich Strädmanns über die historischen Hintergründe und Umstände des KPD-Verbots vom 17. August 1956 sprechen, sowie darüber, welche Möglichkeiten der Rehabilitierung der vom KPD-Verbot Geschädigten heute bestehen. Christine Christowski beginnt gleich mit ihrem Vortrag. Christine ist inzwischen 88 Jahre alt.
Leider ja. Ich wäre gerne 10 Jahre jünger.
Ja. Mindestens. Aber ich bin froh, dass du heute Abend kommen kannst. Sie ist immer für eine gerechtere und soziale Gesellschaft eingetreten. Ich kenne sie schon lange. Da war sie noch Sekretärin der HBV in Köln. Die HBV ist inzwischen in die Gewerkschaft Verdi aufgegangen. Und auch dort ist Christine nach wie vor aktiv. Sie war die älteste Delegierte auf dem Verdi-Gewerkschaftstag vor einigen Wochen in Leipzig. Und das finde ich. Christine ist nach dem Beginn ihres Unruhestands als Mitglied der DKP öffentlich in Erscheinung getreten, in der sie auch heute noch aktiv ist. Aber darüber, wie es dazu kam, wird sie gleich auch sprechen. Und ich gebe ihr damit auch das Wort.
Der fängt hier.
Ja, guten Abend auch von mir. Ich bin ja schon vorgestellt worden, auch.
Muss noch ein bisschen näher ran, so müsste es jetzt.
An für sich habe ich auch ein ziemlich lautes Organ.
Alles gut.
Ich habe die Reihenfolge geändert. Ja, ich bin ja schon vorgestellt worden, als zu meiner Person brauche ich dann nicht
viel zum Schluss
zu sagen.
Was
ich habe eine andere. Okay. Habe ich nicht mehr viel zu sagen. Ich will dann also gleich anfangen, weil wir ja auch in der Zeit ziemlich knapp sind. Also zunächst möchte ich einmal etwas richtigstellen. Was in dem Einladungsflyer zur Lage der KPD 1956 angegeben ist. Dort steht, sie, die KPD, hatte sich durch eigene Politik, namentlich die bedingungslose Solidarität mit der Sowjetunion und des von ihr beherrschten Ostblock, selbst an den Rand gestellt. Wie war die Situation nach dem Krieg? Sicher waren wir für die Ostzone der späteren DDR. Alle in den westdeutschen Parlamenten vertretenen Parteien waren für die absolute Westbindung der Westzone bzw. der späteren Bundesrepublik. Es gab nur Schwarz oder Weiß, Grautöne dazwischen, wie vielleicht heute bei den Parteien, gab es nicht. Wir wollten unbedingt Frieden, das wollte die Sowjetunion auch, weil sie in Ruhe ihr von deutschen Truppen zu 80% zerstörtes Land wieder aufbauen wollte und musste. Sollten wir uns etwa dem Adenauer-Staat mit den vielen voll rehabilitierten Nazis brav unterordnen, der von Anfang an die bedingungslose Westintegration und den Kampf und die Hetze gegen den Kommunismus zu seiner Staatsdoktrin gemacht hatte? Ich habe sie noch erlebt, die Wahlkampfzeiten, in denen an jeder dritten Hauswand ein Plakat der CDU hing, das einem riesengroßen sowjetischen Soldaten zeigte, mit einem bluttriefenden Messer zwischen den Zähnen und irgendeiner Parole gegen die Kommunisten, gegen die KPD. Und leider, leider war die SPD damals nicht viel besser, manchmal sogar noch feindlicher eingestellt. Wir waren auch gegen die Aufstellung einer neuen Armee, der Bundeswehr, und das war in weiten Teilen der Bundesrepublik und der Bevölkerung Konsens damals. Und wir waren für eine Wiedervereinigung unter Einhaltung einer strikten Neutralität, wie zum Beispiel in Österreich. Und auch dazu hatte die Sowjetunion mehrfach Angebote gemacht. Es gab nicht mehr viele Kommunisten in Westdeutschland und der späteren Bundesrepublik. Die meisten waren von den Nazis ermordet in den KZs oder durch Genickschuss, wie Ernst Thälmann. Zudem wurden auch viele von denen, die überlebt hatten, in der späteren DDR gebraucht. Bei der ersten Bundestagswahl holte die KPD 5,7%. Dann setzte mit voller Wucht die Kommunistenverfolgung per Gesetz ein. Als erstes der sogenannte Adenauer-Erlass vom 19. September 1950, der alle Mitglieder von KPD und weiteren 13 Organisationen, ob Angestellte, Beamte oder Arbeiter, aus dem öffentlichen Dienst entfernte, Postbahn, öffentliche Verwaltung, Schuldienst. Nazis wurden wieder eingestellt, Kommunisten entlassen. Das war nur der Anfang. Mit dem ersten Strafrechtsänderungsgesetz im Sommer 1951, auch Blitzgesetz genannt, wurden alte Nazi-Bestimmungen, die der Alliierte Kontrollrat 1945 aufgehoben hatte, wie Hochverrat, Landesverrat und Staatsgefährdung, wieder ins Strafgesetzbuch aufgenommen. Gesinnungsstrafrecht gab ein Abgeordneter der FDP zu. Das hieß, der Richter musste einem Angeklagten oder einer Angeklagten nur aufgrund ihrer Gesinnung eine Straftat unterstellen können. Wohlgemerkt, nicht nachweisen, nur unterstellen. Das reichte zur Verurteilung. Das Verbot der FDJ im Juni 1951 führte zur massenhaften Verurteilung von jungen FDJlern und zu hohen Haftstrafen. Am 1. Mai 1952 wurde ein junger FDJler bei einer Demonstration gegen die Wiederbewaffnung in Essen erschossen. Philipp Müller. Das alles und die Tatsache, dass noch tausende deutsche Kriegsgefangene in der Sowjetunion festgehalten wurden, um Aufbauhilfe in dem durch deutsche Soldaten völlig zerstörten Land zu leisten, hatte natürlich Auswirkungen auf die Stimmungslage in der Bevölkerung. Rechtsanwalt Heinrich Hannover formulierte es einmal so: Das wurde also in einem Zuge gewissermaßen absolviert, dass man die Nazis rehabilitierte und die Kommunisten illegalisierte. Unter der heute kaum mehr vorstellbaren Propaganda und Hetze ging der Einfluss der KPD, den sie in den ersten Jahren nach dem Krieg hatte, immer weiter zurück. Wofür standen wir damals, in den Jahren vor dem Verbot? Unser Hauptziel war der Widerstand gegen die Wiederaufstellung einer deutschen Armee unter den alten Nazi-Eliten. Für mich persönlich, die ich am 17. Oktober 1944 unter den Trümmern des Hauses fast lebendig begraben wurde, war es ungeheuerlich, dass so kurze Zeit später schon wieder mit dem Säbel gerasselt wurde. Wir machten Aktionen gegen die geplante und dann beschlossene Notstandsgesetzgebung. Wir gingen von Tür zu Tür und machten Volksbefragungen gegen die Remilitarisierung. Oder wir sammelten Unterschriften für die Wiedervereinigung bei Einhaltung einer strikten Neutralität. Der Verbotsantrag erfolgte am 16.11.1951. Die mündlichen Verhandlungen liefen vom 23.11.1954 bis 14.07.1955. Im Herbst 1955 fährt Dr. Winterich, Vorsitzender des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts, zu Adenauer und fragt, ob er immer noch auf dem Verbot der KPD beharre. Der wollte immer noch und mit allen Mitteln. Als Mitte 1956 das Urteil immer noch nicht gesprochen war, sollte die Rechtsprechung vom ersten auf den zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichtes gelegt werden. Nur wenige Tage vor dem Inkrafttreten dieser Verlegung wurde am 17. August 1956 dann das Urteil gefällt, so wie Adenauer es wollte. Fritz Richel, der Prozessvertreter der KPD, wurde zur Urteilsverkündung in Handschellen in den Gerichtssaal geführt. Er saß wegen Vorbereitung zum Hochverrat in Haft. Er hatte bereits in Gestapohaft gesessen, gehörte nach dem Krieg dem Wirtschaftsrat der Triebzone und von 1949 bis 1953 den Bundestag an. Sein Vergehen war die Mitautorenschaft am KPD-Programm zur nationalen Wiedervereinigung Deutschlands, das allerdings zum Zeitpunkt des Verbots dann längst überholt und nicht mehr gültig war. Also, 6 Jahre nach Adenauers Kampfansage per Gesetz gegen die Kommunisten verkündete das Bundesverfassungsgericht am 17. August 1956 das Verbot der KPD und 13 weiterer Organisationen. Eben haben wir gehört, dass sich das dann auf 80 noch ausweitete. Dabei konnten der KPD gar keine umstürzlerischen Aktionen nachgewiesen werden. Weder wurden geheime Waffenlager gefunden, noch konnten der Partei gewalttätige Demonstrationen wie einst in der Weimarer Republik zur Last gelegt werden. Es war ein politisches Urteil, das der antikommunistischen Staatsdoktrin der Bundesrepublik folgte. Damit stellte sich die Bundesrepublik in Europa in eine Linie mit den faschistischen Regimen in Spanien und Portugal. Denn sonst gab es keine Verbote von kommunistischen Parteien in Europa und nur wenige in der Welt überhaupt. Die alten nationalsozialistischen Eliten konnten so leicht integriert werden in die Politik, die Verwaltung und die neue Armee. In der Justiz tummelten sich besonders viele ehemalige NS-Juristen. So konnten manche furchtbaren Juristen wieder das tun, was sie schon unter Hitler gemacht hatten, Kommunisten verfolgen. Aber nicht nur kommunistische Propaganda wurde verfolgt. Auch Gewerkschafter, die an gesamtdeutschen Kongressen oder Sportler, die an sportlichen Wettkämpfen in der DDR teilnahmen, oder Menschen, die für arme Kinder aus der BRD Ferienlager in der DDR unter dem Slogan Frohe Ferien für alle Kinder organisierten, wurden vor Gericht gestellt und bestraft, wie auch das Verteilen von Flugblättern gegen die Wiederbewaffnung und gegen eine neue Armee unter Federführung alter Nazi-Generäle verfolgt wurde. Es dauerte 6 Jahre von der Anklageerhebung bis zur Urteilsverkündung. Wir konnten uns also vorbereiten. Die Konfrontation im Kalten Krieg und der drohende Einsatz von Atombomben wurde immer dramatischer. Die Losung, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, war sowohl für die Genossinnen und Genossen, die aus den KZs kamen, wie auch für uns Junge, die nicht nur den entsetzlichen Krieg und die Kälte- und Hungerjahre danach erlitten hatten, sondern auch mit den ungeheuren Verbrechen unter deutschem Namen in den KZs und Vernichtungslagern konfrontiert wurden, eine echte Verpflichtung, die wir verinnerlicht hatten. Das alles wollten wir nicht mehr. Also mussten wir etwas dagegen tun, auch wenn es verboten war. Ich war die Jugendvertreterin in der Parteileitung, in der Kreisleitung der KPD hier in Köln. Meine Aufgabe war am 17. August zusammen mit Toni, einem älteren Genossen, der 7 Jahre Buchenwald hinter sich hatte, im KPD-Büro am Friesenwall darauf zu warten, dass man uns holte. Und das Büro und die im gleichen Haus befindlichen Redaktionsräume der Zeitung Volksstimme beschlagnahmt wurden. Wie immer waren wir morgens um 8 Uhr da. Wir warteten und warteten. Toni, starker Raucher, mit einer Zigarette nach der anderen, aber sehr ruhig. Ich wurde immer nervöser. Ab 12 Uhr ging ich nur noch auf und ab. Toni meinte dann, Mädchen, wenn du willst, geh nach Hause, ich bleibe alleine hier. Aber das wäre natürlich gegen meine Ehre und mein Gewissen gegangen. Ich zwang mich also zur Ruhe. Als sie kamen, mit einer kleinen Armee, drei Büroräume durchsuchten, nichts fanden außer ein paar Kaffeetassen, durch läppische Fragen vergeblich versuchten herauszufinden, wer sonst noch in diesem Büro arbeitete, wurden Toni und ich abgeführt. Vor dem Haus hatte sich eine größere Menschenmenge versammelt mit Plakaten, kein Verbot der KPD. Durch diese Menschenmenge hindurch wir zu den Autos geführt und abtransportiert wurden. In der Menge war auch mein Mann. Wir wurden ins Polizeipräsidium am Weidenbach gebracht und dort einige Stunden festgehalten und verhört. Am Abend wurden wir freigelassen. Das dicke Ende kam dann 1961. Natürlich hatten etliche von uns weiterhin Kontakt untereinander und natürlich wurden auch Aktionen mit Verteilen und Versand von Flugblättern und Kleinzeitungen unternommen. Die drohende Kriegsgefahr und die Vernichtung eines großen Teils der Menschheit durch Atombomben war Ansporn genug. Am 7. März 1961 startete die Kölner Polizei eine Großaktion, in deren Verlauf zwischen 50 und 70 Kommunistinnen und Kommunisten, Sympathisanten und auch Menschen, von denen man nur dachte, sie seien Sympathisanten, festgenommen wurden, meist morgens von den jeweiligen Arbeitsstellen weg. Darunter auch mein Mann und ich. Unmittelbarer Anlass waren wohl mehrere Ausgaben der verbotenen Volksstimme, in denen Anfang 1961 über einen Prozess gegen Peter Mether berichtet wurde, ein Genosse, der 12 Jahre KZ hinter sich hatte und sich von der dort erworbenen Tuberkulose nur schwer erholen konnte. Er war verhaftet und angeklagt wegen illegaler Arbeit für die KPD. Er hatte eine Publikation mit dem Namen Rheinische Stimme herausgegeben, die von der Justiz als scheinlegal bezeichnet wurde. Ich hatte mit dieser Aktion nichts zu tun. Am Tag meiner Verhaftung wurden bei einer in unserer Wohnung durchgeführten Hausdurchsuchung 72 schwere Briefumschläge gefunden, die handschriftlich mit Adressen versehen waren, die jedoch nicht mir zugeordnet werden konnten. Das war nicht meine Handschrift. Mein Mann und ich wurden beide in den alten Klingelpütz eingeliefert, mein Mann später nach Bonn verlegt. Ich wurde von zwei Beamten der K14, das ist die politische Polizei damals gewesen, immer wieder zum Verhör abgeholt, obwohl ich auch immer wieder sagte, dass ich nichts auszusagen hätte. Das dauerte manchmal den ganzen Tag. Sie erzählten, mein Mann habe ausgesagt und wolle sich von mir scheiden lassen, das war natürlich Lüge. In der Zwischenzeit wurden zu Verhören abgeholt oder einbestellt. Meine drei Schwestern mit ihren Ehemännern. Eine Nichte mit ihrem Verlobten aus Köln und Umgebung. Meine Schwiegereltern und der Bruder meines Mannes mit seiner Freundin, die im Ruhrgebiet lebten, mit zwei Ausnahmen hatte keiner jemals etwas mit der KPD zu tun. Sie drohten letztendlich mir noch, meine Mutter, alt und herzkrank, zum Verhör abzuholen. Ich wurde in Einzelhaft unter strenger Isolierung gehalten. Hofgang alleine, Duschen unter Augenkontrolle einer Beamtin. Meine Zelle lag direkt gegenüber der sogenannten Hausleitung, also unter ständiger Kontrolle. Zellen rechts und links neben meiner blieben leer. Ich habe nicht einmal während meiner Haft mit meinem Rechtsanwalt unter vier Augen reden können. Alle 6 Wochen durften meine Mutter und eine meiner Schwestern mich besuchen, immer unter Aufsicht des Ermittlungsrichters am Appellhofplatz. Mein Transport dorthin erfolgte in der Grünen Minna, die in einer Ecke noch eine 1 Meter mal 1 Meter lichtlose Zelle hatte, in der wurde ich eingesperrt. Besonders würdelos waren eine zweimalige sogenannte Zellenkontrolle, die so abliefen. Zwei Beamtinnen kamen in meine Zelle. Am Mobiliar der Zelle war nichts zu kontrollieren. Es bestand aus einem Bett, einem Holztisch, einem Holzschemel, einem kleinen Bandbrett für Schüssel, Teller, Tasse, Löffel und Gabel sowie eine Zinkkanne und eine Zinkschüssel für Frischwasser und Waschmöglichkeit sowie einen Zinkeimer mit Holzbrille als Toilette. Ziel dieser Kontrolle war folgendes. Ich musste mich vollkommen entkleiden. Sie zogen sich Gummihandschuhe über und kontrollierten mit Eingriffen ausgiebig alle meine Körperöffnungen. Nach knapp 5 Monaten Untersuchungshaft wurde ich entlassen. Mein Mann blieb bis zum Prozess in Haft und war damit 8 Tage länger inhaftiert, als das Urteil vorsah. Am 20.11.1961 wurde der Prozess gegen uns und 3 weitere Genossen eröffnet. Wir erhielten folgende Haftstrafen. Ich wurde wegen Geheimbündelei in staatsgefährdender Absicht zu 7 Monaten Gefängnis verurteilt. Mein Mann zu 8 Monaten Gefängnis, die anderen am Prozess beteiligten Angeklagten erhielten höhere Haftstrafen bis zu 1 Jahr und 2 Monaten Gefängnis. Außerdem, die Angeklagten sind unfähig zur Bekleidung öffentlicher Ämter und verlieren das Wahl- und Stimmrecht und die Wahlwählbarkeit auf die Dauer von 3 Jahren. Gegen die Angeklagten H.H. und Lothar Christowski ist Polizeiaufsicht zulässig. Das hieß, mein Mann musste sich 2-mal in der Woche bei der Polizei während ihrer Dienststunde melden, also während seiner Arbeitszeit. Was zur Folge hatte, dass er bei der Suche nach einer Arbeit auf seine Haftstrafe hinweisen musste, was die Suche nicht unwesentlich behinderte. Ich selbst hatte ebenfalls Schwierigkeiten bei der Stellensuche, was mich dazu brachte, bei jedem Vorstellungsgespräch auf meine Verurteilung hinzuweisen. Auch als wir 2 Jahre später nach bestandener Fahrprüfung fast 1 Jahr auf die Ausstellung unserer Führerscheine warten mussten, meinte unser Fahrlehrer, dass wir wahrscheinlich auf einer schwarzen Liste stünden. In der Urteilsbegründung hieß es, die Angeklagten Lothar und Christel Christowski haben zwar auch zu ihrer politischen Entwicklung jegliche Einlassung verweigert, nach den in der Hauptverhandlung Verlesenen im Abschrift bei den Akten befindlichen Listen der Jahresschüler aus den Jahren 1952 steht jedoch fest, dass beide als Teilnehmer eines einjährigen Lehrgangs auf einer Parteischule der KPD bzw. SED zumindest vorgesehen waren. Da gerichtsbekannt ist, dass es sich bei den vorgeschlagenen Teilnehmern einer solchen Schule um ausgewählte, an der politischen Arbeit der KPD interessierte und rührige Parteimitglieder handelt, hat die Kammer aus der Aufnahme in die Teilnehmerliste den Schluss gezogen, dass beide mit den Lehren des Kommunismus und seinen staatsgefährdenden Zielen vertraut waren. Und weiter heißt es in einem sogenannten Lebenslauf, die Angeklagte Christel Christowski ist bis auf eine geringfügige Verkehrsübertretung nicht vorbestraft. Die Angeklagte machte keinerlei Angaben zu ihrer politischen Entwicklung. Es konnte auch bei ihr lediglich festgestellt werden, dass sie als Jahresschülerin einer sowjetischen Parteischule in einer Liste aus dem Jahre 1952 erfasst ist. Ich möchte darauf hinweisen, dass die KPD 1952 noch legal war. Weiter in der Urteilsbegründung. Die Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter, der Verlust des Wahl- und Stimmrechts und der Wählbarkeit wurde angeordnet, um Sie, die überzeugte Kommunisten sind, von der Teilnahme am politischen öffentlichen Leben für eine bestimmte Zeit auszuschließen. Es ist klar, und damit will ich auch schließen jetzt, dass wir weiterhin beobachtet wurden und damit unser freundschaftlicher Umgang mit anderen Genossinnen und Genossen stark eingeschränkt oder sogar unmöglich wurde, um die anderen nicht zu gefährden. Nur noch ein Hinweis, das KPD-Verbot besteht trotz mehrmaliger Versuche, es aufheben zu lassen, bis heute. Bekanntlich wurde 1968 die DKP gegründet. Die Verfolgung der Kommunisten hörte damit nicht auf, denn dann begannen die Berufsverbote, unter denen viele Mitglieder der DKP zu leiden hatten. Das war's.
Verständnis gebe ich jetzt das Wort an Friedrich Streitmanns, der ein bisschen eine rechtliche Einordnung machen wird und auch eine historische Einordnung und uns hoffentlich auch was darüber sagt, was wir heute noch tun können und tun sollten.
Ja, vielen Dank erstmal. Ich freue mich auch, dass doch viele Interessierte hier heute Abend erschienen sind. Als ich mich dem Thema angenähert habe, hat das im Grunde den Auslöser gehabt, dass ich in meiner alten Tätigkeit, bevor ich 2017 in den Bundestag eingezogen bin, als Richter am Sozialgericht natürlich schon mal grundsätzlich mich mit Justizverfahren beschäftige. Ein zweiter Punkt ist der, dass gerade dieses KPD-Urteil ja, zum Beginn meines Studiums in einer Gerichtsurteilssammlung begegnete, die mein damaliger Staatsrechtslehrer uns empfohlen hat als eine grundlegende Entscheidung. Und wenn man dann so über die Jahre hinweg so langsam einen klaren Blick bekommt und mehr Ahnung hat und dann erkennt, was sich mit dieser Entscheidung oder was mit dieser Entscheidung eigentlich los ist, dann weckt das erstmal die Neugier, irgendwann den Ärger und dann den Wunsch, darüber auch anderen Menschen zu berichten. Ich will vielleicht einmal kurz zur historischen Einordnung ein paar Dinge noch ergänzen. Danke erstmal, du hast das wunderbar schon angegriffen oder aufgegriffen. Es war eigentlich schon viel früher, dass der Antikommunismus nahtlos aus der Nazi-Diktatur und dem Faschismus übernommen wurde und von den Machteliten unseres Staates quasi weiter gepflegt wurde. So ist es nämlich zum Beispiel so gewesen, dass schon im Februar 1950 der damalige Justizminister Dehler öffentlich erklärt hat, man müsse die Verfassungsmäßigkeit der KPD überprüfen, also weit bevor der Verbotsantrag kam. Dann fällt da rein auch die Zeit, in der das Bundesverfassungsgericht überhaupt erst gegründet wurde. Wir haben das ja nicht schon 1945 gehabt. Klammer auf, die KPD war übrigens von den alliierten Besatzungsmächten als eine der ersten Parteien zugelassen worden, weil sie halt überzeugte Antifaschisten waren, was man ja von anderen Parteien und deren Mitgliedern nun gerade nicht feststellen konnte. Also am 28. September 1951 erfolgte die Gründung des Bundesverfassungsgerichts. Und der erste Präsident, den werde ich gleich mal etwas näher beleuchten, das ist nämlich jemand, der aus Ostwestfalen kommt, nämlich aus Herford. Das war ein Herr Höpker Aschoff. Der hat es durchaus in sich, wenn man sich mit der Person näher befasst. Der war nämlich bis 1931 ein preußischer Finanzminister und er leitete, und da ist die Kontinuität aus dem Faschismus festzustellen, seit 1943 in der Haupttreuhand Ost, einer Nazi-Behörde, die Abteilung zur Beschlagnahme, Verwaltung und Enteignung des öffentlichen Vermögens des polnischen Staates. Und nach allem, was man aus Quellen entnehmen kann, war er in dieser Tätigkeit gnadenlos effektiv. Man kann beide Worte auch trennen, gnadenlos und effektiv war er in dem Moment auch. Er hat später noch zum Ende des Krieges die Industriekontor GmbH, eine Nazi-Firma, geleitet, die mit KZ-Häftlingen in Wernigerode produzierte. Als es dann um die Entnazifizierung ging, und wie gesagt, wir reden jetzt über den Mann, der hinter Präsident des Bundesverfassungsgerichts wurde, verschwieg er diese Tätigkeiten. Sie wurden dann aber ruchbar. 1945 forderte die polnische Regierung die Auslieferung von Höpker Aschoff, der man nicht nachgekommen ist, und zwar mit der Begründung, würde er an Polen ausgeliefert, würde das gleichbedeutend sein mit dem Tod am Galgen, was wahrscheinlich zur damaligen Zeit eine korrekte Vermutung war. Er wurde dann auch noch mal später von seinen Gesinnungsfreunden als Minister auserwählt und das musste man zur damaligen Zeit vor Gründung der Bundesrepublik auch noch dann genehmigen lassen von den Alliierten. Und die kannten offensichtlich Herrn Höpker Aschoff auch und haben dann gesagt, nein, den können wir als Minister hier nicht akzeptieren, nur um noch mal auf Höpker Aschoff ein kleines Licht zu werfen. Dann war etwas anderes weit vor dem Verbotsverfahren, das hatte die Christel schon sehr gut angesprochen, das ist nämlich das erste Strafrechtsänderungsgesetz aus dem Jahre 1951. Das war ein Gesetz, mit dem man Staatsfeinde oder diejenigen, die man zu Staatsfeinden erklärte, zu Haftstrafen verurteilen konnte. Dieses Gesetz zeichnete sich insbesondere dadurch aus, dass es keine feststehenden Tatbestände hatte. Also nach dem Motto, wer 50 Handgranaten in den Keller legt, um den Umsturz vorzubereiten, sondern es arbeitete mit dem Begriff Staatsfeinde, Verschwörung gegen die Staatsorgane und so weiter, konnte also durch diese weichen Formulierungen von den Gerichten, die ja sich auch in der Kontinuität aus Juristen speisten, die schon im Nazireich tätig waren, weit ausgelegt werden. Und es traf fast ausschließlich Kommunisten. Also fast ausschließlich waren Kommunisten von diesem Strafrechtsänderungsgesetz betroffen, das 1951 in Kraft trat, vor dem Verbot der KPD. Und es atmete nicht nur den Geist der NS-Zeit, sondern es war auch von deren Apologeten und Jüngern entworfen worden, ganz wesentlich an dem Gesetz mitgeschrieben und es entworfen hatte im Grunde ein Herr Dr. Schafhäutle, der in der Nazi-Zeit schon wirkungsvolle Nazi-Gesetze geschaffen hat. Ich will da nur einmal auf folgende Gesetze verweisen, auf das Heimtücke-Gesetz, nachdem man auch Menschen zum Tode verurteilen konnten und unter anderem an der Verordnung zur Bildung von Sondergerichten. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So ein Mann wird da wieder aktiviert. So, der Eröffnungsbeschluss des Bundesverfassungsgerichts zur Feststellung der Verfassungswidrigkeit für die KPD war 1952. Und jetzt passierte ein ganz geschickter Trick. Jetzt wusste man damals in der politischen Führung, dass allein die KPD zu verbieten ein argumentatives Problem in zweierlei Hinsicht darstellte. Zum einen in die Bevölkerung hinein, weil es immer noch eine nachhaltige Unterstützung für die KPD gab, aber zum anderen auch gegenüber den Alliierten, die immer noch über ihre Besatzungs- und Kontrollrechte den Staat überwachten und versuchten, ein Wiederaufflammen des Nazi-Denkens zu verhindern. Da hat man sich einfach folgenden Trick ausgedacht: Ha, wir verbieten nicht nur die KPD, sondern wir verbieten auch die Sozialistische Reichspartei, die unzweifelhaft eine Nachfolgepartei der NSDAP war. Deren Vorsitzender trat hinterher auch uniformiert auf. Mit bewaffnetem uniformierten Saalschutz wurden die Veranstaltungen durchgeführt und es wurden all die Nazi-Termini wieder aufgewärmt, die man kannte. Man hatte also quasi sich dann überlegt, wenn wir die Sozialistische Reichspartei verbieten, dann zeigen wir ja, dass wir quasi links und rechts quasi beobachten. Darum ging es dann relativ einfach, 1952 die Sozialistische Reichspartei zu verbieten. Und das war quasi die erste Parteiverbotsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, bevor dann 1956 nach einem langen juristischen Kampf das Verbot gegen die KPD ausgesprochen würde. Und wenn man sich jetzt mal, ich will jetzt nicht jeden hier langweilen, sich die Begründung dieses Urteiles anschaut, dann ist das sehr interessant. Man hat im Kern in dem Urteil lange Ausführungen zum Marxismus und Leninismus. Die stehen juristisch im Grunde isoliert da und man könnte sie auch, wenn sie jetzt nicht in dem Urteil wären, quasi als eine theoretische Abhandlung. Da wird nochmal über die Diktatur des Proletariats gesprochen und so weiter. Und das wird also quasi als ein Mosaikstein genommen, um am Ende das Verbot zu rechtfertigen. Aber was das eigentlich Entscheidende ist, ist, dass man sich dann auf das von der Christel schon erwähnte, aber dann am Ende nicht mehr in Kraft befindliche, ehemals existierende nationale Programm der KPD genau bezog. Und da möchte ich einmal ein kurzes Zitat bringen. Da stand nämlich Folgendes drin. Wenn die Bevölkerung Westdeutschlands leben will, muss sie das Adenauer-Regime stürzen. Die Unterdrücker, also die Eliten, werden alle Machtmittel einsetzen, um eine grundlegende Änderung der bestehenden Lage und die nationale Vereinigung Deutschlands zu verhindern. Deshalb muss das Regime Adenauer gestürzt und auf den Trümmern dieses Regimes ein freies, einheitliches, unabhängiges, demokratisches und friedliebendes Deutschland geschaffen werden. Nur der unversöhnliche und jetzt kommt's und revolutionäre Kampf aller deutschen Patrioten kann und wird zum Sturz des Adenauer-Regimes und damit zur Beseitigung der entscheidenden Stütze der Herrschaft der Imperialisten in Westdeutschland führen. Und dieses Wort revolutionär, das hat man dann und Sturz und Umsturz hat man dann quasi als Kernbegründung genommen und sagt, die schreiben das ja schon rein. Also wenn sie das schon rein schreiben, dann werden die natürlich irgendwo dazu auch ganz konkret ansetzen. Und das war im Grunde das, was dann genommen wurde, um der KPD quasi den Hals zu brechen. Ich möchte eins dazu sagen. Im Nachhinein können wir sagen, gibt es zwei Stränge. Einmal das Parteiverbot und dann dieses Strafrechtsänderungsgesetz, mit dem man quasi alle Staatsfeinde verurteilen konnte. Wir haben die Zahl der Verfahren gegen Verurteilungen gegen Kommunisten gehört. Das war also so eine Zangenbewegung. Und ganz viel, viel später hat ein ehemaliger Oberstaatsanwalt, ein Herr Max Güde, festgestellt, und das ist jetzt ein wörtliches Zitat, die heutige politische Justiz judiziert aus dem gleichen gebrochenen Rückgrat heraus, aus dem das Sondergerichtswesen der Nazizeit zu erklären ist. Dieses Zitat ist eingebettet in ein Erkenntnis, dass er, der das damals auch wesentlich mitverfolgt hat, falsch gehandelt hat. Finde ich immerhin interessant, dass auch so jemand dazu kommt. Das Verfahren selber, und das ist jetzt das, was mich jetzt rein beruflich als Richter fürchterlich aufregt und ärgert, ist im Grunde ein Staatsverfahren. Im Grunde stand das Urteil schon mit dem Eröffnungsbeschluss fest. Man hätte eigentlich, wenn man ehrlich wäre, gleich am ersten Tag sagen können, wir haben das Urteil schon in der Schublade liegen, holen wir raus und verkünden es, weil es war im Grunde keine faire Verhandlung. Warum war es keine faire Verhandlung? Es gab permanent Geheimabsprachen zwischen Regierung und Gericht. Man schrieb seitens der Regierung direkt das Verfassungsgericht an und bat darum, das Verfahren in bestimmter Weise zu führen. Und so eine Bitte kann man ja auch nochmal Nachdruck verleihen, indem man sagte, naja, und wenn Sie das dann auch tun, dann würde ich über Ihren Wunsch, eine Bahnfahrkarte für die Deutsche Bahn zu bekommen, auch nochmal dem Finanzminister vortragen. Ja, es ging um ganz konkrete Vorteile. Und über die räumliche Ausstattung des Bundesverfassungsgerichts können wir auch gerne nochmal dann reden. Also es war schon deutlich, dass der Adressat dieses Briefes, da gibt es einen solchen Brief, genau wusste, was von ihm erwartet wurde und was als Gegenleistung dafür geliefert wurde. Also ein starkes Stück.
Und von wem kam der?
Der kam direkt aus dem Sekretariat der Regierung, also aus dem aus der Adenauer Administration. Natürlich er selber nicht unterschrieben, das war dann immer jemand aus der etwas unteren Etage, der aber das eng ganz sicher abgestimmt hat. Unter anderem hat sich der Regierungsrat Barthold, der auch bei der Adenauer Administration tätig war, direkt getroffen mit dem Berichterstatter, also ein Richter ist immer zuständig für das Verfahren, der ist dann der Berichterstatter, mit dem Berichterstatter Stein getroffen und hat mit dem dann mal kurz und einfach besprochen, welche Sachverständigen zu laden sind. Also eine ureigenste gerichtliche Sache, die Sachverständigen auszuwählen und zu laden, da wurde ihm dann mal kurz ein Zettel rübergegeben und gesagt, laden Sie doch am besten mal diese Sachverständigen. Also das ist schon ein weiterer Punkt. Dann passierte es so, dass man, weil die zum Teil die Professoren, die am Verfassungsgericht waren, nicht dort eine eigene Wohnung hatten in Karlsruhe, mussten dann im Hotel übernachten, wenn Verhandlungstage angesetzt waren. Da übernachtete man der Einfachheit halber im selben Hotel wie die Verfassungsrichter. Dann konnte man sich, und das ist auch dokumentiert, quasi abends beim Kamillentee an der Bar nochmal treffen oder im Hinterzimmer, um nochmal ein paar Dinge zu besprechen. Auch unerträglich. Aber was ein ganz eklatanter Verstoß selbst nach damaligem Verfahrensrecht war, man hat dann einen Zeugen vernommen, einen Herrn Joost, von dem man sich Erkenntnisse über die KPD versprach. Den hat man erstmal einfach einseitig vernommen, ohne quasi dem Anwalt der KPD Bescheid zu sagen. Und der ist nur darauf gekommen, dass dieser Zeuge gehört wurde, weil er aus einem anderen Verfahren, wo er auch tätig war, einen Teil dieser Vernehmung auf einmal in der Gerichtsakte vorfand. Da war irgendwas übertragen worden. Und dann hat er nachgefragt. Und dann hat er gesagt, ach ja, stimmt, das haben wir Ihnen ganz vergessen zu sagen. Wir haben dann schon mal vor ein paar Monaten den Herrn Joost gehört als Zeugen. Also das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, mit meinem Berufsethos als Richter nicht zu verbinden und nicht zu vereinbaren. Und wenn man dann einen Befangenheitsantrag stellt, den hat dann auch der KPD-Vertreter mehrmals gestellt und den sang- und klanglos ablehnt, dann ist das ein weiterer Verstoß gegen das Verfahren. Also was ich sagen wollte, ich komme zum Ende. Das Verfahren war erkennbar unfair, es war vorgeprägt, es war im Grunde hat das Verfassungsgericht sich als willfähriger Arm der Adenauer Regierung gezeigt. Und deshalb ist es wichtig, und darum ist das auch für mich so eine Triebfeder, dass man sich damit auseinandersetzt und dass das für die Juristinnen und Juristenausbildung der Zukunft auch als ein Schandfleck auf der Weste der Justiz auch deutlich benannt wird. Und ganz nebenbei, wenn man sich das Verbotsverfahren gegen die NPD anschaut, die ja nicht verboten wurde, dann findet man, wenn man das Urteil des Bundesverfassungsgerichts sich genau anschaut, keinen einzigen Verweis auf diese KPD-Entscheidung. Das heißt, das Verfassungsgericht hat sich stillschweigend von der alten Argumentationslinie verabschiedet und ich interpretiere das als Jurist nur einfach daraus oder das damit, dass man erkannt hat, das ist ein beschämendes Verfahren und wir wollen hier anderen und neue Maßstäbe setzen. Vielen Dank.
Sie sind nach wie vor nicht bereit, das Verbot der KPD aufzuheben.
Darüber reden wir gleich. Ja. Darüber gleich.
Ich glaube, diese Frage Aufhebung des KPD-Verbots, was kann man jetzt heute überhaupt noch machen? Ich glaube, wir gleich in der Diskussion besprechen. Ich hatte euch ja angekündigt, dass wir alle drei Vorträge und Beiträge hintereinander hören. Jetzt wird Erasmus Schöfer sprechen. Bist du alt wie Christine, ne?
Nee.
Ja, ja.
Manchen unter uns, die hier sitzen, glaube ich, bist du noch bekannt als Leiter des Werkkreises und Mitbegründer Werkkreis Literatur der Arbeitswelt. Manche andere vielleicht auch, manchen anderen vielleicht auch als Schriftsteller einer inzwischen vierteilige Romanreihe Die Kinder des Sisyphus, die sich mit den Ereignissen, politischen Ereignissen zwischen 1968 und 1989 befasst. Du hast mehr die Nachwirkungen des KPD-Verbotes politisch erlebt als das KPD-Verbot selbst und es auf deine Weise analysiert, auch in diesem Roman mitbefasst. Christine hatte die Berufsverbote eben schon angesprochen. Das ist ja was, was mehr Leute, die hier sitzen, noch bewusst im Gedächtnis haben und wissen, wie schwierig die Auseinandersetzung war und welche Wirkungen das auch bis weit in die Studierendenschaft dieses Berufsverbot hat, die Berufsverbote hatten, insbesondere für Lehrerinnen und Lehrer. Ich gebe dir das Wort.
Ja, ich soll ja auch ein Zeuge sein für das KPD-Verbot. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Das ist zwar zu meiner Lebenszeit passiert, dieses Urteil, aber ich komme aus einem bürgerlichen Haus und habe studiert zu der Zeit in Berlin, später dann in Köln. Und ich habe das nicht gemerkt. Ich habe das nicht wahrgenommen, dass die KPD verboten wurde. Ich erwähne das jetzt als ein Indiz dafür, dass ich leider nicht so einen politischen Hintergrund habe wie Christine Christofsky, die schon aus dem Elternhaus geeicht war, quasi diese Entwicklung genau zu analysieren. Ich habe mich da sehr mühsam hinbewegen müssen. Als ich in Köln studiert habe, es war dann glaube ich 64, 65, da wurde der Rapatski-Plan erörtert. Der polnische Außenminister hatte vorgeschlagen, eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa einzurichten. Das war mit seinem Namen verbunden. Und da hat der Philosophieprofessor in der großen Hauptvorlesung, in der ich dann auch saß, hat dagegen polemisiert, hat gesagt, das kann ja gar nicht gehen oder finden Sie etwa nicht? Und da bin ich aufgestanden und habe gesagt, nein, ich finde es nicht. Und da war er erstmal perplex und dann muss ich begründen, warum ich es sinnvoll gefunden hätte, eine atomwaffenfreie Zone in Mitteleuropa zu machen. Das war so ein Schritt meiner allmählichen Politisierung. Ich will das jetzt abkürzen, denn im Grunde sind es alte Kommunisten von der Qualität wie Christine Christofsky gewesen, die mich allmählich hingeführt haben zur DKP. 1968 war ich in der Studentenbewegung sehr aktiv, im Ostermarsch schon, das hat sich über Jahre hingezogen. Ich habe noch vergessen zu erwähnen, mein erster Schock und mein Erlebnis dessen, was ich eigentlich während der Nazizeit mitgemacht habe an Indoktrination, das war, als es einen Film gab darüber, wie in Bergen-Belsen die britischen Räumpanzer die Gerippe der KZ-Häftlinge in Gruben geschoben haben. Also das war ein so entsetzlicher Anblick für mich, der hat mich für mein Leben auch geprägt und nicht unvergessbar gewesen, aber trotzdem bis zur Erkenntnis, was jetzt in der Adenauer Republik Sache war und dass da so viele alte Nazis wieder in die Führungspositionen kamen, das konnte ich auch damals gar nicht erkennen, weil ich nicht in diesen Kreisen mich bewegt habe, sondern erst 68 dann mit alten Genossen auch zusammengekommen bin, noch in der illegalen KPD waren und die mich dann geworben haben, auch durch Erzählungen dafür, was sie erlebt haben, dass ich dann noch in die KPD eingetreten bin. Und viel später bin ich dann irgendwie auch in die DKP gekommen. Ja, und die Berufsverbote, die waren eines meiner Untersuchungsthemen. Also ich kann vielleicht noch sagen, dass ich in den Jahren nach 68 an verschiedenen Brennpunkten gewesen bin als teilnehmender Beobachter, also in Wiel, wo die Demonstration gegen das Atomkraftwerk war, das könnt ihr erinnern, oder auch in Immenhausen bei Kassel. Da gab es eine Glashütte, deren Inhaber pleite machen wollte und die Arbeiter entlassen wollten. Und die wollten sich nicht nach Hause schicken lassen und haben dafür gekämpft, ziemlich lange, die Hütte selber zu übernehmen in Arbeiter-Selbstverwaltung. Und da bin ich auch immer wieder gewesen und habe darüber geschrieben. Das war so ein Punkt. Dann war Startbahn West bei Frankfurt. Da habe ich mich auch länger aufgehalten und bin Zeuge geworden dessen, wie die Polizei vorgegangen ist gegen die Demonstranten. In Wiel war das ja noch das Erlebnis eines Sieges, weil die Bürgerbewegung hat es geschafft, den Bauplatz zu besetzen, nachdem er schon teilweise von den Bäumen geräumt war. Und die Polizei hat dann nicht mehr gewagt, die Bürger zu vertreiben, sondern hat da, daraus werde ich gleich noch ein Stückchen vorlesen, hat da ein Rundhaus aufgebaut und es gab dann die Volkshochschule Wielerwald. Und die haben sich also lange, lange politisch durchgehalten und verhindert, dass dieses Atomkraftwerk entstand. Allerdings in Brockdorf ist es dann nicht gelungen. Da hatten inzwischen die Polizeikräfte so weit gelernt, dass sie ganz anders aufgetreten sind als noch in Wiel. Und bei der Startbahn West war es ja ähnlich, dass auch die Polizei dann gegen die eigentlich zum Teil sehr militanten Demonstranten eben ähnlich militant, nur noch militanter vorgegangen ist. Und schließlich war es dann auch die Stilllegung des großen Krupp-Stahlwerks in Rheinhausen, die zu einer Bewegung geführt hat, eines jahrelangen Kampfes der Arbeiter. Und da habe ich auch sehr, sehr lange dran teilgenommen und auch darüber geschrieben. Und also im Sinne auch einer Zukunftsorientierung durch Literatur habe ich all diese Erfahrungen aufschreiben wollen, damit man daraus lernen kann, wie solche Kämpfe vonstatten gehen und wie notwendig sie sind. Jetzt will ich also, eine der Hauptfiguren ist ein Lehrer mit Berufsverbot gewesen, ein Geschichtslehrer, Viktor Bliss. Und den haben sie eingeladen nach Wiel in dieses Gemeinschaftshaus, Ihnen einen Vortrag über die Berufsverbote zu halten. Das ist ein längerer Vortrag, den ich nicht im Ganzen lesen will, aber ein Stück daraus wollte ich euch zu hören geben. Das sind jetzt das Lesezeichen hier. Weil es auch ausdrücklich auf das KPD-Verbot nochmal rekurriert. Außerdem habe ich mir noch zwei Zitate hier rausgeschrieben. Eins von der Kultusministerkonferenz von 1962, da wurde festgestellt, bei der Darstellung des kommunistischen und nationalsozialistischen Totalitarismus sind ihre verwerflichen Zielsetzungen und ihre verbrecherischen Methoden deutlich zu machen. Im Unterricht über den Bolschewismus ist dem Schüler der weltweite Anspruch und die damit verbundene Gefahr für die Menschheit zu zeigen. Und das war auch noch vor dem Ministerpräsidentenbeschluss, die Berufsverbote einzuführen, aus einem Buch Grundzüge der Geschichte für Gymnasien 1970. Der aggressive Charakter des Kommunismus zwang die zwischen den Weltmächten liegenden Staaten zur Entscheidung, sich entweder in das sowjetische Zwangssystem einzufügen oder sich an die USA anzulehnen, wo wir immer noch lehnen. Die Atombombe allein glich das militärische Übergewicht der SU aus. und hielt die Sowjetunion von einem weiteren Vormarsch nach Westen ab. Dagegen steht dann noch ein Zitat, es gehört eigentlich doch als Gegenzitat dazu, von dem William S. Schlamm, der war der konservative Kommentator also für den Springer Verlag, und der hat geschrieben, provozierend, die Behauptung, dass es sich beim Kommunismus um das Böse schlechthin handelt, dass es eine Gefahr für die ganze Welt darstellt. Denn die ungeheuerliche Essenz des Konflikts zwischen dem Kommunismus und dem Westen, so ungeheuerlich, dass niemand diese Tatsache zu erwähnen wagt, ist es, dass der Kommunismus am Frieden gedeiht, Frieden will, im Frieden triumphiert. Der Westen, wenn er am Leben bleiben will, muss glaubhaft entschlossen sein, Krieg zu führen. Das ist ein wahnsinniges Zitat, nicht? Was aber im Grunde deutlich macht, was eigentlich der Kommunismus wollte, und dass er mit seinen Überzeugungen und mit seinen Ethos überzeugen wollte und nicht mit Militär, im Unterschied zu dem Westen, was wir hier erleben. Also im Verlauf dieses Vortrags. Unsere Verfassung von 1949 garantiert zum Beispiel das Recht der Meinungsäußerungsfreiheit, Artikel 5, und das Recht, sich in Parteien zu organisieren und als solche zu gründen, Artikel 9 und 21. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, Artikel 12. Ihr, wendet er sich an die Zuhörer, ihr kennt die schönen und wertvollen Grundsätze unserer Verfassung. Weniger bekannt sind die Hinweise in diesen Artikeln auf Gesetze, die regeln sollen, wie, wann und durch wen unsere Bürgerrechte eingeschränkt werden können. Mehrfach findet sich im Grundgesetz selbst der Hinweis, dass die Rechte nicht zu Handlungen gegen die verfassungsmäßige Ordnung unseres Staates genutzt werden dürfen. In Artikel 18 und 21 nun steckt aber der Pferdefuß oder aus der Sicht der Väter des Grundgesetzes die Notbremse in der für Personen und Parteien geltenden Bestimmung, dass die Grundrechte durch wörtlich Kampf gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung verwirkt werden. Dem Bundesverfassungsgericht obliegt es, die Verwirkung auszusprechen. Diese Bestimmung, das weiß ich natürlich als Historiker, wurde 1949 veranlasst durch die lebendige Erinnerung der damaligen Schöpfer des Grundgesetzes an die Weimarer Republik, in der die Hitlerpartei auf den Umsturz hinarbeitete und 1933 deren Verfassung sofort außer Kraft setzte. Dann schildert er, wie er selber vorgeladen worden ist und sein eigenes Berufsverbot. Da wurde ihm vorgehalten, dieser schwammige und willkürlich auslegbare Begriff freiheitlich-demokratische Grundordnung ist genau der Gummiknüppel, der jedem missliebigen Bewerber um einen Beruf im Staatsdienst zwischen die Beine geschmissen werden kann und wird. Ich will euch erzählen, was mir in dem Anhörung genannten Verhör zur Begründung der behördlichen Zweifel an meiner Verfassungstreue vorgehalten wurde. 1968 habe ich in München einen Aufruf zur Wiederzulassung der seit 12 Jahren verbotenen KPD unterschrieben und auf einer Veranstaltung des Ostermarschs eine Rede gehalten. Im gleichen Jahr wurde ich wegen meiner Teilnahme an einer nicht zugelassenen Demonstration, da ging es gegen Springer nach dem Dutschke-Attentat, wurde ich auf Landfriedensbruch angeklagt und in der Berufungsinstanz freigesprochen. Ich habe bei der Bundestagswahl 1969 in Gießen auf der Liste der Aktion Demokratischer Fortschritt kandidiert. 1972 habe ich während eines Schülerstreiks gegen den Numerus Clausus in einer Rede die Schüler in ihrem Streikwillen bestärkt. Das war in Marburg. Ich bin für mehrere Tage in die DDR gereist und habe dort an einem Historikerkongress teilgenommen und ein Referat über den Widerstand der hessischen Arbeiterbewegung gegen die Wiederaufrüstung der Bundesrepublik gehalten. Ich muss sagen, dass ich über den Sammelfleiß des Verfassungsschutzes überrascht war. Die Kerls hatten offenbar meine Fährte bereits aufgenommen, als ich in den 60er Jahren bei Wolfgang Abendroth in Marburg studierte und Mitglied des SDS geworden war. Manches hatte ich vergessen und habe mich gefreut, bei diesen Vorhaltungen meiner Aufsichtsbeamten dem Lebenslauf eines unternehmungslustigen, vielseitigen Demokraten zu begegnen. Ich war da wohl noch ein bisschen zu gutgläubig, dachte, wenn ich den Herrn in Erinnerung rufe, wie die politische Situation an der Universität während der Großen Koalition und so weiter. Aber die wollten hören, ob ich diesen Eskapaden, so nannten sie das, inzwischen abschwöre. Dabei waren es aufgrund meines späteren Zweitstudiums natürlich keine Jugendsünden, sondern, sagen wir mal, zwingende Folgen meines Studiums der Geschichte und Gegenwart bei meinem Doktorvater Professor Abendroth. Und es brannte damals ja wirklich. Ihr werdet euch erinnern an allen Ecken und Enden. Zum Schluss fragten sie mich ganz beiläufig und freundlich, aber es war natürlich die Gretchenfrage und ich wusste das auch. Nach allem, was ich doch schon über den radikalen Erlass gehört hatte, fragten mich, ob ich Mitglied einer kommunistischen Partei sei. Darauf war ich gefasst, habe mein Grundgesetz aus der Tasche gezogen und ihnen vorgelesen, was in den Artikeln 4, 5 und 21 steht und dass meine Treue zur Verfassung nicht an der Mitgliedschaft in einer legalen Partei gemessen werden darf. Deshalb musste ich eine Antwort auf ihre Frage verweigern. Ich hätte zu dem Zeitpunkt auch Nein sagen können. Aber da ging es mir eben um das Prinzip, das Verfassungsprinzip, dass niemand wegen seiner politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden darf, Artikel 3. Wodurch nämlich nicht ich, sondern Ihre Frage verdammt nah am Rand der Verfassungsverletzung stand, was ich Ihnen nicht verschweigen konnte. Haben Sie zur Kenntnis genommen und protokolliert? Auf Wiedersehen, Herr Dr. Bliss, Sie bekommen Bescheid. Der Bescheid, ein paar Wochen später, hat unter anderem bewirkt, dass ich heute im Wieler Wald zu euch spreche. Er lautete, eine Einstellung zum Beamten auf Probe kann nicht erfolgen. Sie haben die Zweifel an Ihrer Verfassungstreue nicht ausräumen können, da Sie nicht an der Ausräumung der Zweifel mitgewirkt haben. Klasse, wie? Den Satz muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, vor allem, wenn man den anderen noch im Ohr hat, im Zweifel für den Angeklagten. Sie haben die Zweifel an Ihrer Verfassungstreue nicht ausräumen können, da Sie nicht an der Ausräumung der Zweifel mitgewirkt haben. So viel also über die Berufsverbote und wie sie praktiziert wurden und wie sie sich dann auch ausgewirkt haben. Dieser Viktor Bliss, der ist dann in der ganzen Bundesrepublik auch herumgereist und hat Vorträge gehalten in dieser Art, wie er auch im Wienerwald sie gehalten hat.
Vielleicht einen Satz dazu, Ulrike, darf ich? Einen Satz ja. Dazu. Max Reimer.
Geht das? Könnt ihr
gucken? Ja, so machen wir es auch.
Max Reimer, damals Vorsitzender der KPD, hat, als das Grundgesetz angenommen wurde, die KPD hat dagegen gestimmt. Aber Max Reimer hat in seiner Rede, dazu hat er gesagt, wir stimmen zwar heute gegen dieses Grundgesetz, aber wir werden die Ersten sein, die dieses Grundgesetz verteidigen werden.
Das ist heute ein Applaus.
Das hat er auch zitiert.
Und aufgrund der Zeit gebe ich jetzt Friedrich Treitmanns das Wort, damit er nochmal einen abschließenden Beitrag machen kann. Er wird dann gleich weggehen, aber dann können wir in die allgemeine Diskussion einsteigen.
Ja, vielen Dank nochmal, Erasmus, für den Vortrag und für diese Erinnerungen von dem Viktor Bliss. Weil in der Tat, das hast du sehr schön auch nochmal wiedergegeben, es war ja pervers. Man musste quasi umgekehrt beweisen, dass man jetzt auf dem Boden der Verfassung stand, weil angeblich Zweifel bestanden. Das muss man sich mal vorstellen. Also der Umkehr der Beweislast, würde der Jurist sagen. Das ist das eine. Und dieser Antikommunismus, der ging ja bis weit in die Verfolgung von Bürgerlichen, die nur mal bei Einzelthemen mit Kommunisten zusammenarbeiteten. Ich will da auf den Martin Niemöller, evangelischen Pfarrer, verweisen, der sich gegen die Atombewaffnung demonstrierend auch durch die Straßen bewegte und der dann von der Kirchenleitung seiner Landeskirche einen Brief bekam, worum er denn mit Kommunisten zusammen gegen die atomare Bewaffnung demonstrieren würde. Und da schrieb er dann eiskalt zurück, ja, es wäre gerade kein anderer da gewesen, es wären ihm auch andere willkommen gewesen, aber die wären leider zu Hause geblieben, fand ich eine sehr passende Antwort, aber musste hinterher, kriegte er dann noch ein Disziplinarverfahren, wurde eingeladen von der Kirchenleitung, nur um das mal auch zu sagen. Ein Punkt, und deshalb, ich will das kurz machen, Christel hat mir eben zugeflüstert, was kann man aus dem KPD-Verbot lernen, was kann man tun, um vielleicht auch zu einer Aufhebung dieses KPD-Verbotes zu kommen. Also lernen kann man daraus eine ganze Menge und ich denke gerade, es ist wichtig, dass diese Geschichte nicht vergessen wird, sondern weitergegeben wird. Also ich bin der Meinung, das muss eigentlich als Grundbestandteil der juristischen Ausbildung auch jedem jungen Juristen, jeder jungen Juristin mitgegeben werden. Zweitens, es wäre politisch mehr als notwendig, dass zumindest der Präsident, der demnächst scheidende Präsident Voskuhle, des Bundesverfassungsgerichts, dem ich das eventuell sogar zutrauen würde, sich mal in einem Artikel oder einem Interview zu dieser Frage äußert. Der Nachfolger von ihm, das wird der erzkonservative Havard von der CDU sein, von dem brauchen wir das ganz sicher nicht zu erwarten haben. Und jemand, der aus dem Amt scheidet, ist da auch vielleicht von bestimmten Zwängen frei. Also das wäre ein Wunsch. Und der dritte Punkt ist, da wir in der Frage auch kein Klagebefugnis als Fraktion Die Linke haben, kann der Druck auf die nur über die Öffentlichkeit erfolgen. Und das wäre dann halt eine politische Frage, die außerhalb des Parlaments und außerhalb des juristischen Weges zu klären wäre. Aber ich denke, das Verfassungsgericht hat ja schon Nazi-Gerichtsurteile für nicht wirksam und bestandskräftig erklärt. Da wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn man sich auch dem KPD-Urteil mal so annähern könnte. Das in Kürze.